Am 13. Oktober, es liegt jetzt also schon ein paar Tage zurück, aber da saß ich im Büro, ich war noch nicht mit dieser Predigt befasst, ich habe irgendeinen anderen Kram gemacht und da habe ich gelesen, in christlichen Netzwerken mich informiert, ich war auf der Suche nach irgendeiner Information, da las ich irgendwo, und so geht das ja im Netz, dann kriegt man irgendwie, wird man immer abgelenkt von irgendeiner Meldung. Und da las ich, dass eine Gruppe gibt, eine Gruppe ehemaliger oder immer noch adventistischer Christen, die sich um einen Prediger versammelt, Saul Salas. Das Ganze findet in Südamerika statt, eine relativ große Gruppe. Angeblich sollen es um die 7000 Leute sein, die der Überzeugung sein, dass Jesus wiederkommt, und zwar wissen sie auch warum und haben das ganz kompliziert ausgerechnet, nämlich genau am 15. Tischri 2011, das ist ein jüdischer Monat, umgerechnet am 13. Oktober. Das war genau der Tag, als ich das las. Da habe ich gedacht, muss ich mir jetzt Sorgen machen, brauche ich vielleicht keine Predigt mehr auszuarbeiten. 20 Jahre war dieser Salas Mitglied der Adventgemeinde, bevor er, wie viele andere, das passiert ja immer so, zu dem Schluss kam, dass die Gemeinde abgefallen sei, nahm Tausende mit sich, inklusive einiger Pastoren sogar aus Südamerika, auch einer aus Spanien. 13. Oktober. Nun, heute haben wir den 22. Oktober. Der Zeitpunkt ist verstrichen. Und ich habe nicht vor, eigentlich auch nicht von der Kanzel, mich über diese Leute lustig zu machen. Weil ich einer Kirche angehöre, die aus so einer Bewegung stammt. Der baptistische Prediger William Miller, das wissen viele von uns, die sich mit Geschichte oder Adventgeschichte befasst haben, der hatte schon seit 1818 verkündet, dass Christus ungefähr ums Jahr 1843 zurückkommen werde. Und es entstand die sogenannte Miller-Bewegung, ja, überkonfessionelle Bewegung von Menschen, die man damals anfing als Adventisten zu bezeichnen. Und dann hat man mehrere Zeitpunkte errechnet, wo man davon überzeugt war, dass Christus wiederkommt. Der letzte davon und der berühmteste, der in unsere Geschichte eingegangen ist, war der 22. Oktober 1844. Heute ist der 22. Oktober. Und so könnten wir uns auch heute etwas und auch vielleicht vorschnell lustig machen darüber, dass das so weit schon in der Vergangenheit liegt. Was mich aber immer wieder beeindruckt, wenn ich diese Geschichte mal nachlese, ist diese Person des William Miller. Und ich finde, das war ein bewundernswerter Mensch. Erstens hat er viele Grundsätze für das Bibelstudium aufgestellt, von denen die meisten heute noch sehr einleuchtend sind. Er war kein Schwärmer. Er war nicht eine charismatische Führungsperson, die andere so einfach durch die Art, wie er redete, mitreißen konnte. Er war auch kein Guru, der einfach nur Anhängerschaft wollte. Er war eigentlich ein ganz nüchterner Nachdenker. Und der Eifer, auch das finde ich bewundernswert, der Eifer, mit dem er sich dem biblischen Studium hingab, es war außerordentlich. Also seine Methode schilderte er so: Ich fange mit dem ersten Vers der Bibel an und dann lese ich so weit, wie ich verstehe. Und wenn ich irgendwo hinkomme und ich verstehe was nicht, dann bleibe ich da so lange stehen, bis ich es verstanden habe. Und er hat immer mit einer Konkordanz gearbeitet, also mit anderen Bibelstellen. Und wenn er etwas nicht verstanden hat, hat er alle anderen Stellen der Bibel, wo der gleiche Begriff oder die gleiche Idee transportiert wurde, studiert. Mit dieser Methode, die ich sehr bewundere, weil ich spontan denke, Mensch, da würde ich schnell feststecken, recht weit vorne, ist er innerhalb von 2 Jahren einmal durch die Bibel gelangt, im Vollzeitstudium. Also ich weiß nicht, beruflich hatte der damals nichts auf dem Schirm, aber im Vollzeitstudium. Das bewundere ich. Ich bewundere auch, dass über den 22. Oktober 1844 hinaus William Miller einer war, der recht nüchtern geblieben ist. Er starb 1849 und er starb immer noch im festen Glauben an die Wiederkunft Christi. Das ist das Stichwort, die Wiederkunft Christi. Diese Überzeugung, in der er gestorben ist, Das ist das große Erbe, das wir ja dankbar weiterpflegen, heute nach 167 Jahren. Kaum einer hat wohl die Christenheit so aufgerüttelt, diese zentrale Botschaft des Neuen Testaments wirklich ernst zu nehmen. Eine Botschaft, die immer wieder, wie wir ja merken, unter dem Staub der kirchlichen Routine oder Tradition verschüttet geht. Und das Lied, was wir gesungen haben gerade am Anfang, auch wenn es nicht ganz so bekannt war, an der Melodie haben wir schon erkannt, dass es alt ist, 1546. Das heißt, es waren immer wieder, diese Kenntnis war da, geht irgendwie unter dem Trott verloren. Ich habe einen Text ausgesucht, der davon spricht, im Neuen Testament, wo Paulus dieses Ereignis thematisiert. Und der Text, den ich ausgesucht habe, könnt ihr gerne mitlesen. Der steht im 1. Thessalonicher Brief, im Neuen Testament, 1. Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Dort die ersten 11 Verse von Kapitel 5, also 1. Thessalonicher 5. Lest gerne mit, sonst hört zu. Ich lese euch diese ersten Verse vor. Da steht, wann das alles sein wird, zu welcher Zeit und zu welcher Stunde, brauchen wir euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht zu schreiben. Ihr wisst ja, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg geben. Doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Als Christen sind wir Kinder des Lichts, Kinder des hellen Tages. Wir gehören nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Denn die Müden schlafen in der Nacht und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber haben uns für den Tag entschieden und wollen wach, nüchtern und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm beschützen. Denn Gott will uns nicht seinem Zorn und Gericht aussetzen. Wir sollen vielmehr durch unseren Herrn Jesus Christus gerettet werden. Christus ist für uns gestorben, damit wir, ganz gleich, ob wir nun leben oder schon gestorben sind, mit ihm ewig leben. So ermutigt und tröstet einander, wie er es ja auch bisher getan habt. Wenn Paulus von diesem Ereignis, wenn er von der Wiederkunft Jesu spricht, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn, dann mache ich euch jetzt mal so ein bisschen darauf aufmerksam, dann wirkt er niemals irgendwie mystisch, verklärt oder schwärmerisch, spirituell. Sondern so wie er davon spricht, ist es immer sehr, sehr bodenständig. So wie Jesus selbst, wenn er davon spricht, dass er wiederkommen wird. Für Paulus ist die Wiederkunft Jesu, genauso wie übrigens auch das Kreuzesgeschehen, genauso wie die Auferstehung Jesu, die Himmelfahrt, ist ein historisches Ereignis als Zeichen dafür, dass Gott eingreift, und zwar wirklich eingreift in das menschliche Leben, in die menschliche Geschichte. Es hat etwas Ganzheitliches. Darüber hinaus ist diese Überzeugung für ihn ein Motor, der ihn antreibt, die gute Botschaft vom Heil durch Jesus Christus überall zu verkündigen. Und wenn wir gerade den ganzen Brief an diese Gemeinde in Thessalonich gelesen hätten, wäre uns sicherlich aufgefallen, dass Paulus in den Versen zuvor eine Beschreibung dieser Wiederkunft gegeben hat. Wie das passiert, was da passiert. Und dieses Bild wirkt hier in diesem Text noch nach. Und in dem Kapitel vorher gibt Paulus sogar einen seelsorgerlichen, einen praktischen Grund dafür, warum er das Thema aufgreift, wenn er sagt, in Vers 13, am Ende von Vers 13, also Kapitel vorher, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Damit ihr nicht traurig seid. Das heißt, er sagt das nicht nur, weil er vielleicht weiß, was die Psychologen uns heute sagen, dass Menschen immer ein Ziel haben müssen, dass es gut ist, eine Hoffnung zu haben. Er sagt es also nicht in dem Sinne, wie uns andere Leute bemüht, auch wohlwollend diese Worte immer wieder zustecken und sagen, ja, ich wünschte, ich könnte so glauben wie du. Das ist immer eine hilfreiche Sache, da fühlt man sich besser und aufgehobener. In diesem Sinne meint er es nicht. Er sagt das vielmehr, weil für ihn Christsein bedeutet, dass er Jesus Christus wirklich begegnet ist. Wir kennen das als Bibelfest natürlich, Paulus, der Jesus begegnet, beziehungsweise umgekehrt, Jesus, der Paulus begegnet auf der Straße nach Damaskus, auf einmal in helles Licht eingetaucht, gibt es eine riesen Explosion in seinem Leben. Für Paulus ist Glauben eben nicht in erster Linie Lebensbewältigung, sondern es ist für ihn immer, und wir haben das auch so ein bisschen in unserem Bibelgespräch heute thematisiert, wenn auch auf andere Weise, es ist für ihn immer der Eintritt in die Realität Gottes, in die größere Realität. Um das theologisch zu sagen, aber nur ganz kurz, Gottes Realität hebt unsere Realität auf. Und zwar das Wort aufheben benutzt in dem dreifachen Sinne, wie es im Deutschen benutzt wird. Das Wort aufheben bedeutet ja im Deutschen etwas emporheben, aufheben, wenn es runtergefallen ist. Es bedeutet aber auch etwas abschaffen, etwas aufheben. Und es bedeutet aufbewahren, etwas aufheben. Und das wird am deutlichsten dadurch, dass er immer wieder im Zentrum des praktischen Lebens für sich das Leben im Heiligen Geist sieht. Ein Christ lebt durch Gott in dieser neuen Realität, in dieser erweiterten Wirklichkeit Gottes, aus dem Geist Gottes. Das ist die Sprache, die er benutzt. Das war jetzt der theologische Versuch, das aufzubereiten. Man kann das auch ganz einfach übersetzen. Die einfachste Übersetzung dafür lautet so: Paulus glaubt wirklich, was er sagt. Der meint das so, wie er es sagt. Er meint das so, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er meint das so, dass er wiederkommen wird und dass wir bei ihm sein werden. Und nachdem er das eben so gesagt hat, wie er das meint, fügt er diesen Abschnitt hier, den wir studieren, an. Er scheint eben zu ahnen, dass die menschliche Seele eine gefährliche Eigenart hat, nämlich die Eigenart, dass er hoffte und dass er sehnte, auch zu konstruieren. Ich hoffe, ihr könnt mir daran folgen. Also wenn wir etwas ersehnen und erhoffen, dann ist die Gefahr auch, dass wir es schnell herbeikonstruieren. Wir haben das zum Beispiel in der Bibel, in dem Beispiel von Abraham. Der erhofft sich einen Sohn, der ist auch verheißen. Aber die Hoffnung ist so groß, die Sehnsucht danach so groß, dass er sich diese Realität herbeischafft durch ein paar Tricksereien. Und dass er sich da so einen Sohn dann mit der Magd anschafft. Also so sind wir, ne? Wenn wir das ganz sehnlich erhoffen. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel. Als ich damals mit Gunda zusammen war, ich bin immer noch mit ihr zusammen, aber gerade eben zusammen war, und wir standen so kurz vor der Verlobung, wir waren zusammengekommen, aber irgendwie noch räumlich getrennt, weil ich studierte in Südafrika und sie war eben am Arbeiten in Berlin. Und dieser garstige Graben zwischen Berlin und Kapstadt, den konnten wir so schnell nicht aufheben. 2 Jahre lang mussten wir uns auf die Ferne irgendwie über Wasser halten. Und es gab noch kein E-Mail, telefonieren war asig teuer noch um die Zeit. Wir haben nur Briefe schreiben können und die waren langsam. Und dann weiß ich noch, einmal hatten wir uns 6 Monate nicht gesehen. Sie hat einen Flug gebucht, ihren Urlaub klar gemacht. Und 6 Monate lang habe ich auf diesen Moment gehofft, meine Braut dort am Flughafen abholen zu können. Und ich war sowieso schon fertig mit den Nerven, auch in den Wochen vorher, weil 6 Monate, wenn man so richtig verliebt ist, das ist schon barbarisch lang. Und da stand ich nun an dieser Tür, an dieser Flughafentür, wo die ganzen Gäste rauskamen, von dem Flieger. Also diese Automatiktür, die geht auf, geht zu, geht auf, geht zu, geht auf, geht zu. Ihr kennt das vielleicht, hier in Hamburg ist das ja ähnlich, ne? Und dann kommt immer einer raus, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht. Kam ewig nicht bei. Und da war ich echt fertig mit Nerven. Und ich dachte, oh, ist alles gut gegangen, wird sie dabei sein und so. Und irgendwann, und das meine ich mit dem, unser Hirn konstruiert uns die Wirklichkeit, irgendwann ging die Tür auf und ich habe jedes Mal Gunda gesehen. Egal wer da stand, für einen Bruchteil einer Sekunde dachte ich, ach doch nicht, doch nicht. Und da, das war wirklich ganz schrecklich, vor allen Dingen, weil sie da irgendwie noch kontrolliert worden war und ich war die allerletzte, die da irgendwie durchkam, als dann nochmal die Tür aufging, dann stand sie plötzlich da. Also es gibt ein Happy End dazu. Und diese Gefahr, die sieht Paulus nämlich auch hier. Er sagt, man könnte dieses ersehnte Ereignis, das ist ja eine sehr emotionale Sache, in all diesen Fairnessen und Weltgeschehen immer kühn zusammenkalkulieren. Außer, und das interessiert uns jetzt, wenn was die Voraussetzung für dieses Warten ist. Was ist dieses Warten im biblischen Sinne? Wovor, welches Rüstzeug gibt er uns mit? Und ich habe diese Predigt überschrieben, Warten will gelernt sein. Warten will gelernt sein. Er nennt uns drei Adjektive in diesem Abschnitt, auf die ich näher eingehen will, die uns vor Enttäuschungen, vor unrealistischen Wirklichkeitskonstruktionen oder vermeintlichen Konstruktionen der Wirklichkeit bewahren wollen. Drei Adjektive. Und das erste Adjektiv heißt wach sein oder auch wachsam sein. Nun wird das allein genommen auch ganz schnell zu einer Worthülse. Ich bin überzeugt, dass die Anhänger, die da am 13. Oktober auf die Wiederkunft warteten in Südamerika, dass die sich als enorm wachsam einstuften. Wachsamer als alle anderen. Man kann denen nicht vorwerfen, dass sie geschlafen hätten. Die waren hellwach mit ihrer Auslegung da befasst und ihrer Hoffnung. Und auch William Miller damals und seinen Anhängern, und das waren viele, kann man ja nicht vorwerfen, eingelullt gewesen zu sein. Insofern möchte ich zu ihrer Verteidigung sagen, lieber wach sein und mich irren als pennen. Das ist so das Erste. Das ist auch eine der besten Lektionen, die ich ziehen kann aus jenem 22. Oktober. Und ich wende sie gerne an, wenn ich mit anderen Kollegen zusammen bin, von anderen Kirchen oder bei ökumenischen Treffen. Dann sage ich immer etwas provokativ, und das wird euch auch provozieren, dann sage ich immer, wir sind die einzige Kirche, die ihre Existenz auf einem Auslegungsfehler zu verdanken haben. Wenn die immer denken, ach ja, die Adventisten, die wissen immer, wann Jesus wiederkommt, dann sage ich immer, nein, wir sind die einzige Kirche, die das einer fehlerhaften Auslegung zu verdanken haben. Aber ich bin stolz darauf. Warum bin ich stolz darauf? Weil wir bereit waren, nicht alles hinzuschmeißen, sondern diesen Fehler auch einzusehen und Kurskorrekturen zu machen. Nochmal zu fragen, auch wie William Miller, das nicht einfach alles hinzuwerfen. Nichts konnte ja ernüchternder sein als der 23. Oktober 1844, der ja eine zweifelsfreie Widerlegung des Vortages war und all dessen, was vorausgegangen war. Das ist ernüchternd. Wach sein bedeutet nämlich genau das, und das ist so meine Wendung, die ich diesem Text zufügen will. Wachsein bedeutet nicht immer nur rausgucken in die Weltgeschehnisse, sondern Wachsein heißt auch sich selber wachsam beobachten, die eigenen Mechanismen der Seele und der Überzeugung zu kennen. Wachsein bedeutet, eine bestimmte Art von Demut zu pflegen, die uns davor bewahrt, zu allzu eifrigen Wächtern der Wahrheit zu werden. Wachsam sein bedeutet eben auch, sich nicht allzu ernst zu nehmen, sich selber. Das ist für mich eine Wachsamkeit, die ich ernst nehme. Damit meine ich, dass mit wach und wachsam eben nicht nur der geschärfte Blick nach draußen gemeint ist, sondern auch der geschärfte Blick nach innen, in die eigenen Mechanismen. Und warum das so ist, das wird durch das zweite Adjektiv erklärt, was Paulus einführt, was auch ein wichtiges Adjektiv ist. Da sagt er, er ermahnt uns, nüchtern zu sein. Wachsam sein und nüchtern sein. Nun kenne ich den Unterschied, ihr ja auch, zwischen nüchtern und betrunken. Ich kenne ihn nicht aus eigener Anschauung, aber ich kenne ihn aus den Jahren, wo ich persönlich Taxi gefahren bin. Ich habe ein paar Jahre lang mir ein Zubrot verdient, indem ich nach der Arbeit oder auch teilweise Vollzeit zwischendurch ein Taxi gefahren bin. Und ich glaube, nichts hat mich vom Alkoholkonsum so bewahrt wie diese Erfahrung, weil ich bin nachts gefahren bin und im Grunde genommen habe ich nur Schnapsleichen nach Hause gefahren. Und ich weiß alles, was dann so passieren kann in so einem Taxi. Der Rauschzustand ist eben nichts anderes, als dass man neben der Realität steht. Ja? Die Leute finden sich dann entweder unheimlich toll, ja, und erzählen dir alle ihre Errungenschaften und was sie für tolle Hechte sind, oder sie kriegen den total moralischen und stürzen völlig ab. Und das meinte ich eben mit wachsam sein, auch in Bezug auf das eigene Selbst, oder wo ich sagte, sich nicht allzu ernst zu nehmen. Nüchtern sein bedeutet in der Bibel immer im Vollbesitz der von Gott geschenkten geistigen Kräfte zu sein. Dass man das, was man geschenkt bekam, auch wirklich einsetzen kann. Ich glaube zum Beispiel, dass William Miller so ein nüchterner Mensch war. Der hat sich zwar in seinen Auslegungen geirrt, aber das konnte er recht nüchtern anerkennen. Auch diesen Blick in seine Seele, ohne das Kind gleich mit dem Bade auszuschütten. Er glaubte weiterhin an die Wiederkunft und er konnte eben sagen, dann habe ich mich eben geirrt, nicht Gott hat sich geirrt. Das ist die große Lektion. Und das ist, finde ich, auch für mich so ein eigentliches Kennzeichen. Es wird ja viel diskutiert über adventistische Identität, was macht uns aus und so. Hier ist mein Kennzeichen. Mein Kennzeichen ist, dass man eben nicht Glaubensinhalte oder eine Art zu leben, mehr links, mehr rechts, mehr vorne, hinten, regressiv, progressiv pflegt, sondern Nüchternheit bedeutet immer, Kurskorrekturen vornehmen zu können. Wenn das eine Eigenart ist, die wir haben können, dass wir sagen, okay, dann haben wir uns geirrt, dann gucken wir wieder rein in dieses Wort. Dann finde ich, ist das eine Eigenschaft, wenn die uns auszeichnen würde, würde ich mich gerne damit identifizieren. Das dritte Adjektiv. Wir hatten also wachsam sein, wir hatten nüchtern sein und jetzt führt er noch ein drittes ein in dem Vers. Nicht direkt als Adjektiv, aber indirekt gewappnet sein oder ich glaube es hieß bewaffnet sein, ausgerüstet sein. Das ist das dritte. Er meint damit nichts Militärisches, auch wenn er ein militärisches Bild aufnimmt, sondern er kommt hier in seiner Argumentation zum Kern. Er dringt hier vor. Denn hier verbindet Paulus den Glauben an die Wiederkunft mit der Ethik, also mit dem praktischen Leben, mit der persönlichen Lebensführung. Jetzt wird es praktisch. Auch wenn wir die drei großen Begriffe hier eingeführt sehen, die jetzt zum Zuge kommen. Das sind nämlich die drei großen Begriffe, die Paulus so liebt, die wir auch lieben. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei großen Begriffe benutzt er hier, ne? Im Rahmen des Gewappnetseins. Und auch wieder die Bibelfesten unter uns, Sie wissen, im Epheserbrief Kapitel 6 gibt es eine weitaus detailliertere Beschreibung dieser geistlichen Ausrüstung oder Waffenrüstung. Aber was in diesem Zusammenhang auffällt, ist für mich mehr die Dinge, die nicht genannt werden, als die Dinge, die genannt werden. Also er sagt nicht, dass zu diesem Gewaffnetsein, zu diesen Kriterien, die wir unbedingt brauchen, die Voraussetzungen sind. Er führt nicht an, dass die prophetische Auslegung, dass die wahre Lehre, dass der gesunde Lebensstil oder die Zeichen der Zeit dazugehören, womit die nicht abgeschafft sind, sind alles biblische Themen. Die gehören alle zum Wachsamsein und zum Nüchternsein dazu. Aber sie machen einen eben noch nicht gewappnet. Was macht einen gewappnet? Was rüstet einen wirklich aus? Manche Leute fragen mich das ja entweder in Bibelstunden oder Stunden oder persönlich, sie sagen, wie kann man sich vorbereiten auf die Wiederkunft Christi? Die Antwort gibt Paulus hier und ich weiß nicht, ob sie uns gefällt, mir gefällt sie. Er sagt, Glaube, Liebe, Hoffnung. Er bringt es wieder auf diesen Nenner. Schon in Korinth, wo es um andere Themen ging, hat er es genau auf diesen Nenner gebracht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Paulus sieht in diesen christlichen Grundtugenden Kennzeichen der Nachfolger Christi. Ich habe hier schon mal darüber geredet, dass ich sagte, was zeichnet uns aus als Christi-Nachfolger? Das sind diese Kennzeichen. Unverkennbar, aber auch unverhandelbar. Und wichtig ist, dass alle drei da sind. Denn wir wissen, Glaube ohne Liebe ist meistens Besserwisserei. Liebe ohne Glauben ist Schwärmerei. Glaube und Liebe ohne Hoffnung ist Kurzsichtigkeit. Und Hoffnung ohne Liebe ist Egoismus. Alle drei, so Paulus, gibt es nicht als Lehre, nicht als eine Kulturfähigkeit, die wir einfach so erwerben können, sondern Glaube, Liebe, Hoffnung gibt es alle drei nur in der Form der gelebten Praxis. Es gibt sie nur in der Realität. Als Konzept sind sie überhaupt nicht hilfreich, als Prinzip auch nicht, sondern nur, wenn sie wirklich stattfinden, helfen diese Dinge weiter. Und das ist das, wo ich sage, er verbindet hier das mit der Praxis, auch wenn die Begriffe so groß sich anhören. Im ersten Vers sagt er ja, über die Zeiten und Stunden brauche ich euch nichts zu schreiben. Damit will er sagen, ihr wisst nichts über die Zeit, wann das genau sein wird, wie ich auch nicht, das wissen wir. Dann kann man sich also fragen, wie kann man wachsam sein, wenn man nicht weiß, wie oder wie lange. Und in dem Adjektiv wachsam oder wachsein erklärt er das, indem er jetzt noch dieses gewappnet seid hinzufügt. Er sagt, ihr müsst ausgerüstet sein. Es geht hier, mit anderen Worten, um Kontinuität, um den Dauerlauf des christlichen Glaubens, um einen Lebensstil der Aufmerksamkeit, nicht um eine Spanne, wie lange ich aufmerksam sein kann, sondern dass ich einen Lebensstil pflege, wo ich sage, da bin ich ausgerüstet. Und so eine Kontinuität, eine Wachsamkeit auf lange Sicht, wo ich auch gar nicht weiß, wie lange das dauert, die kommt eben nicht aus Kalkulationen. Die kommt selbst nicht daraus, wo wir sie nähern wollen, aus immer wieder neuen Auslegungen prophetischer Texte, sondern sie kommt durch Glaube, Liebe und Hoffnung. Denn die sind immer da, die dürfen, können und müssen immer gelebt werden. Die nutzen sich noch nicht mal ab. Das ist der Schlüssel für ihn. Glaube, Liebe, Hoffnung sind der Ausdruck einer pulsierenden, lebendigen Beziehung, die wir miteinander und mit Gott pflegen. Das waren die drei Adjektive. Und jetzt gehen wir in die Landephase. Am 22. Oktober, beziehungsweise am Tag nach, am 23. erlebten die Gründer unserer Kirche die schlimmste Enttäuschung in ihrem Leben, wie sie das damals beschrieben. Sie mussten sich in den Monaten und Jahren danach nicht nur dem Spott der Mitbürger und Mitchristen unterziehen, sondern auch den eigenen Zweifeln. Hiram Edson, der damals damit dabei war, der schreibt von jener Erfahrung folgende Worte, die sind berühmt geworden, sagt, unsere sehnlichste Hoffnung und Erwartung war zerstört und uns überkam ein Weinen, wie ich es noch nie erfahren hatte. Es schien uns, als ob selbst der Verlust aller irdischen Freunde dazu kein Vergleich war. Wir weinten und weinten, bis der Morgen anbrach. Das schreibt er am Tag danach. Die adventistische Urerfahrung ist somit die der Enttäuschung über die Begrenztheit der eigenen Überzeugungen. So könnte man das sagen. Die Begrenztheit der eigenen Überzeugungen. Das ist eine existenzielle Erfahrung. Als solche sollten wir sie verstehen. Wir können überheblich auf die Texte der Bibel zeigen, die uns etwas Besseres lehren, wie hier der erste Vers, den wir gelesen haben. Wo steht, dass es ja niemand weiß, dass wir die Zeiten, dass wir darüber nicht reden brauchen. Vielleicht können wir aber auch ein bisschen Mitleid, Empathie sagt man heute, empfinden. Wenn wir ehrlich sind und sagen, dass auch unsere Hoffnungen schon mal enttäuscht wurden. Dass wir das eigentlich auch kennen im Glauben, vielleicht nicht in dem Maße wie hier, aber dass wir Enttäuschung kennen. Wir wissen, was es heißt, auch in der Gemeinde von Menschen bitter enttäuscht zu werden. Wir wissen vielleicht auch, wenn wir gewisse Entwicklungen durchgemacht haben, was es heißt, alte, liebgewonnene Überzeugungen preiszugeben, weil sie nicht mehr halten, weil sie nicht funktionierten. Und wir wissen auch, wenn wir ehrlich sind, was es manchmal heißt, von Gott enttäuscht zu sein, weil er einfach nicht so handelt, wie wir das gerne hätten, uns wünschen und ersehen. Und dagegen stehen die Verheißungen Jesu in der Bibel immer noch und sie gelten für uns. Weder das Kirchenlied im 16. Jahrhundert, noch William Miller mit seiner Bewegung, noch Saul Salas in Brasilien. Alle die konnten uns nicht davon abbringen und den Text des Wortes Gottes, dass es da steht, Christus wird wiederkommen und uns zu sich nehmen. Paulus sagt hier, er hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Heil, zum Leben mit ihm. Das ist einer der schönen Texte. Er sagt, das geht nicht um Gericht und dass alles zusammenbricht, sondern nicht zum Zorn, zum Heil. Diese Überzeugung und diese Sehnsucht halten wir nicht am Leben, wenn wir nach Enttäuschungen einfach hinschmeißen. Auch nicht, wenn wir nur Durchhalteparolen ausgeben, Endzeitfahrpläne erstellen oder prophetische Erfüllung schreien, sobald wir uns vor die Nachrichten setzen. Lebendig bleiben wird diese Hoffnung in unserem Herzen, wenn wir glauben, wenn wir lieben, wenn wir hoffen. Das sind alles Vorgänge des Herzens. Das ist alles etwas, was es nur in der Wirklichkeit gibt zwischen uns und zwischen Gott und uns. Das gibt es nicht im Buchstaben. Und das meint Paulus mit einem Leben aus dem Heiligen Geist, das wir führen sollten. So ein Leben möchte ich führen und ich lade euch dazu ein. Amen.